Expect, die Jugendsendung auf Radio Maria Österreich. We expect you, jetzt live.
Yeah. Well, I hear them singing in the street.
Jesus is alive.
And all creation shouts a laugh.
Jesus is alive.
Now surely we can all be changed.
Jesus is alive.
And everybody.
Grüß euch zum heutigen Jugendabend mit ganz, ganz besonderen Gästen. Ja, ein Land mit einer der ältesten Kulturen der Welt. Wunderschöne Bauwerke. Frauen in farbenfrohen Saris und mit vielen goldenem Schmuck. Auch Tee und unfassbar viele Gewürze. Leider aber auch Armut, denn 25-40% der Einwohner von Großstädten leben in Slums. Ihr habt es bestimmt schon erkannt, diese Gedanken kommen mir, wenn ich an Indien denke. So starten wir in diesen heutigen Jugendabend mit der Sendung Expect. Mein Name ist Ulrike Meyer. Grüß dich und grüß euch. Ein Land mit viel Tradition steht heute im Mittelpunkt dieser Sendung, denn ich habe zwei Gäste von Young Missio, die erst vorgestern am Samstag von ihrem Projektbesuch in Indien zurückgekehrt sind. Grüß euch, Tabea und Matthias.
Hallo, grüß Gott.
Hallo.
Gerade habe ich gesagt, ihr seid von Young Missio. Bis jetzt dachte ich nämlich, dass sich eure Arbeit eher an Kinder richtet. Das stimmt demnach aber nicht so ganz.
Genau, also es stimmt schon. Wir sind für Kinder und Jugendliche in Österreich da und genau aus diesem Grund durften wir eben für Missio, wir arbeiten für Missio, für die päpstlichen Missionswerke in Österreich, nach Indien fliegen und dort unsere Projektpartner besuchen, damit wir dann den Kindern und Jugendlichen in Österreich eben von der Arbeit erzählen können, die Missio in Kalkutta in Indien tut.
Und warum Indien?
Indien wird dieses Jahr unser Schwerpunktland sein. Und zwar feiern wir jedes Jahr im Oktober den Weltmissionssonntag oder es ist der Monat der Weltmission. Und dort wird jedes Jahr von Missio ein Land exemplarisch ausgewählt und vorgestellt. Und dieses Jahr wird es Indien sein.
Aber ich glaube, soweit ich das weiß, das ist in allen päpstlichen Missionswerken so. Also das geht von Rom aus, dass sich ein Land gewählt wird, nicht.
Nein.
Also das Land haben wir jetzt uns in Österreich ausgesucht.
Okay. Und eben der Weltmissionssonntag, der ist dann am dritten Sonntag im Oktober.
Genau, und der wird weltweit auch an diesem Sonntag gefeiert.
Genau, dann war es das. Ihr seid jetzt in Indien gewesen. Du hast auch gesagt, liebe Tabea, ihr möchtet das den Kindern und den Jugendlichen näher bringen. Wie schaut da eure konkrete Aufgabe aus oder wie geht ihr zu den Menschen?
Genau, also wir haben grundsätzlich mal die Möglichkeit, dass Schulklassen uns besuchen können, hier in Wien in der Nationaldirektion, oder dass wir zu Schulklassen hinfahren und davon erzählen, beziehungsweise zu Jugendgruppen, das geht auch. Und dieses Jahr haben wir die ehrenvolle Aufgabe, dass unser Nationaldirektor, der Pater Karl, den Matthias und mich ausgewählt hat, WMS-Botschafter zu sein. Das heißt, wir werden durch ganz Österreich reisen dürfen im Oktober und in allen Bundesländern von unserer Reise nach Indien erzählen dürfen und auch Lehrerfortbildungen halten, bei denen es um das Thema geht. Genau.
Wow. Ja, Matthias, wie sah denn euer Projektbesuch aus? Eine Woche seid ihr dort gewesen? Wann ging's los mit dem Flugzeug?
Genau, also nicht. Wir sind jetzt, wie du gesagt hast, wiedergekommen am Samstag und eine Woche vorher hier in Wien am Flughafen gestartet. Ist ganz praktisch, man kann per Direktflug direkt bis nach Indien fliegen. Wir waren also nach 7 Stunden sonntags morgens direkt in Delhi, hatten ein bisschen Aufenthalt dort am Flughafen und sind dann weitergeflogen nach Kalkutta. Das liegt ja ganz, ganz im Osten des Landes und sind dann dort von unserem Projektpartner, der heißt Seva Kendra, abgeholt worden. Wir werden sicherlich jetzt gleich noch mehr darüber erzählen. Die haben aber unter anderem auch Zimmer für Gäste. Und wir konnten also auch diese Woche dort bei ihnen mitleben und dann dort direkt vor Ort ihre Arbeit erleben. War einer der Partner, die wir besucht haben. Wir waren dann noch ein bisschen mit anderen unterwegs, aber sicher schwerpunktmäßig waren wir dort direkt bei unserem Partner untergebracht, der sich auch wirklich rührend um uns gekümmert hat und wo wir sozusagen auch Freunde gefunden haben jetzt in der kurzen Zeit.
Sehr schön. Und wenn du eben von Projekten sprichst, welche Mission oder was unterstützt ihr dort vor Ort? Wofür sind diese Projekte gedacht?
Das ist ganz schwer zu beantworten in einem so einem kurzen Satz, weil unsere Projekte, die wir unterstützen oder wo wir Partner haben, das ist sehr vielfältig. Insgesamt sind das auf der Welt knapp über 700 Stück. Und auch in Kalkutta in Indien unterstützen wir bei Sivakendra ein Projekt und dann noch ein weiteres Projekt bei Salesianern Don Boscos. Aber natürlich haben wir einen viel umfangreicheren Überblick über die Arbeiten vor Ort bekommen. Vor allen Dingen uns in diesem speziellen Fall geht es um die Arbeit mit den Bewohnern in den Slums, mit den Communities in den Slums. Und da ist unser Partner Sivakendra eben sehr rührig.
Das heißt, seid ihr auch in Slums gewesen?
Ja, wir sind an insgesamt 3 oder 4 Tagen von dieser kurzen Reise in den Slums gewesen. Das ist wirklich einfach um die Ecke. Das ist ein Steinwurf weit entfernt von diesem Haus unseres Partners. Es sind eigentlich mehrere Häuser um einen Innenhof. Und von dort ist es dann wirklich nur ein paar Meter entfernt. Und unser Partner oder die Mitarbeiter dort, die sind auch jeden Tag im Austausch. Sie haben da Ansprechpartner, sie sind jeden Tag dort. Sie holen auch Leute aus den Slums zu sich, um die weiter auszubilden. Also das ist keine abgeschottete Gemeinschaft in diesem Slum, sondern die leben wirklich miteinander. Und das war sehr schön zu sehen natürlich für uns, dass man nicht dort sozusagen auf den Armen da irgendwie herunterschaut und da ab und an hinfährt, sondern die sind einfach ein Teil des Lebens dort.
Aber Tobias, war wahrscheinlich schon schockierend oder wie ging es dir, als du das erste Mal in diesen Vierteln warst?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also ich hatte vorher erwartet, dass ich sehr schockiert sein würde. Das, was dann bei mir aber hochkam an Gefühlen, war auch vor allem Freude. Also es waren eben viele Kinder dort und zum einen hat mich berührt die Herzlichkeit, mit der wir in den Slums empfangen wurden. Und zum anderen war ich von Anfang an begeistert davon, was unsere Partner dort für eine großartige Arbeit machen. Also wirklich zu sehen, dass sie in die Slums gehen und dort Kinderehen verhindern, aber auch Kinder schulfähig machen und dafür sorgen, dass sie keine Drogen nehmen, ist irgendwie eine total berührende und total simple, aber wichtige Arbeit. Und das hat mich total berührt. Also ich muss sagen, dass dieses Gefühl des Schockierendseins gar nicht so eingetreten ist. Natürlich ist die Lebensrealität dort eine andere als die, die wir haben. Aber für den Kontext, in dem sie leben, ist es wirklich total beeindruckend zu sehen, wie schön die Arbeit ist der Partner, die eben dort vor Ort passiert. Genau, von daher muss ich sagen, gehe ich mehr mit einem Gefühl der Freude als mit einem Gefühl des Schockiertseins.
Einfach eben, weil die Perspektive da ist für die Kinder. Sehr stark.
Genau, ja.
Ja. Dann gehen wir jetzt in Kürze gleich weiter auf eure weitere Reise ein. Aber dafür hören wir ein Lied von Lincoln Prester. Your Love is Amazing. Ja, wie die Tabea gerade schon gesagt hat, in all dem, ja, in der Armut, in dem Schwierigen, dürfen wir nicht vergessen, dass die Freude und die Hoffnung da ist und die Liebe Gottes.
Your love is like a river rushing over me, so strong, like a mountain, standing over me, so fear won't get the best of me, I have overcome.
Dieser Musikanspielung haben wir über die Slums gesprochen, also die ja, armen Viertel in den Großstädten Indiens. Darauf möchten wir jetzt noch ein bisschen mehr eingehen. Wie schaut es dort aus? Tavir, du hast jetzt gerade zwar so ja, von einer Hoffnung und einer Freude gesprochen. Wie können wir uns diese Orte vorstellen?
Genau, also es sind ganz verschiedene Slums, in denen wir waren. Der erste, in dem wir waren, das ist ein Slum. Das sind Häuser, die direkt an den Bahngleisen gebaut sind. Und das Leben der Bewohner spielt eben auch auf den Bahngleisen. Und das heißt, jedes Mal, wenn ein Zug kommt, dann wird das ganze Leben kurz von den Bahngleisen entfernt. Also zum Beispiel gab es eine Frau, die hat dort ihre Wäsche gewaschen, die saß dann mitten auf den Gleisen und dann kam ein Zug, der hat gehupt und dann hat sie schnell ihre Waschschüssel genommen, ist zur Seite gegangen, der Zug ist durchgefahren, sie hat sich wieder auf die Gleisen gesetzt. Also genau, das ist so die Lebensrealität, unter der die Leute dort leben. Genau, der zweite Slum, in dem wir waren, war an einen Kanal gebaut und dort hat es schon ziemlich unangenehm gerochen, einfach weil die keine Toiletten haben und der ganze Abfall und auch die Ausscheidungen und alles kommt eben in diesen Kanal. Und jetzt im aktuellen Zeitraum ist eben auch der Monsun, das heißt der starke Regen, eben etwas, was dort sehr stark ist. Und das bedeutet, dass dann der Wasserspiegel steigt im Fluss und die Häuser überschwemmt werden. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir eben von Mission Österreich dort machen, dass wir den Häusern ein Fundament geben aus Beton. und dass wir die immer wieder aufstocken, weil durch das Wasser sickern die Häuser so ab und die Gefahr besteht eben, dass diese kleinen Hütten, die dort gebaut sind am Fluss, abrutschen in diesen Kanal. Genau, also das ist so vor allem die Situation, die auch bedrohlich ist für die Menschen dort. Genau. Und das ist eben, was wir tun, dass wir versuchen, diese Hütten zu stabilisieren, sodass die Leute dort sicher sind. Gerade wenn die Ratten und auch Tiere reinkommen mit dem Wasser, das dann reingespült wird.
Vielleicht, wenn ich das ergänzen darf, damit man sich das vorstellen kann, wir reden immer von verschiedenen Slums. Im Endeffekt ist es einfach ein riesiges Gebiet in dieser Stadt, das ein Slum ist. Und ich weiß gar nicht, ob es ganz offiziell ist oder ob das mehr von allen, die dort tätig sind, gemacht wird. Man hat den in verschiedene Bereiche eingeteilt, auch so ein bisschen nach der Lage, weil natürlich die Herausforderungen auch immer anders sind. Also Kalkutta ist eine größtenteils eine nicht christliche Stadt, sondern viele Hindus, auch sehr viele Muslime. Und alleine dadurch ergeben sich auch schon andere Herausforderungen. Also wir waren noch in einem Teil, in dem vermehrt christliche, katholische Familien leben. Also insgesamt 70 katholische Familien in einer Ecke sozusagen. Und dort sind natürlich auch andere Herausforderungen, gerade für eine katholische Hilfsorganisation, so wie unser Partner vor Ort das ist. Also es sind gigantische Gebiete und vielleicht auch, um einen Eindruck zu geben, wie so unterschiedliche Herausforderungen. Ein Teil der Slums, der ist vom Staat anerkannt. Also der Staat hilft da nicht oder irgendwas, sondern jede Hütte, jedes Haus hat zumindest eine Nummer und die Bewohner dort sind gezählt und sie haben zumindest das Recht, wenn man den Slum abreißen würde, würden sie vorher informiert werden. Bei den ganzen anderen Slums macht der Staat das nicht oder bei den anderen Teilen der Slums. Ja, da gibt es gar nichts. Auf dem Papier sind das für die Stadt und für den Staat leere Flächen, da wohnt keiner. Die werden bei einer Bevölkerungszählung nicht mitgezählt. Das war vielleicht der erste Moment, wo wir gemerkt haben, wir müssen uns ja auf was anderes einstellen, als wir angekommen sind am ersten Tag. Und wir haben mit dem, dankenswerterweise hat der Priester, der dort tätig ist, noch für uns am Abend die Messe gefeiert, da wir ja noch keine Sonntagsmesse besuchen konnten. Und danach saßen wir zusammen und ich habe gesagt, ja, es ist für uns beeindruckend. Ich habe gelesen in Wikipedia, Kalkutta hat 9 Millionen Einwohner. Und da hat er gelacht und hat gesagt, ja, gezählt wurden 9 Millionen. Aber am Ende des Tages leben in Kalkutta 18 oder 19 Millionen Einwohner. Und das kommt halt auch dadurch, dass man in Riesenteilen des Slums der Staat dieses Problem komplett negiert und so tut, als gäbe es die nicht.
Ja, es ist also ich bin gerade nur sprachlos, eben weil du es gerade so plakativ auch gesagt hast, 9 Millionen offiziell und 18, 19 Millionen inoffiziell an Menschen, die dort wahrscheinlich dann auch keine Rechte haben, die einfach, ja.
Genau, da beginnt so ein bisschen die Arbeit unseres Partners. Das sind zum Teil ganz simple Sachen, dass Menschen mit Behinderung keinen Behindertenausweis haben, weil sie ihn nicht beantragen können. Ansonsten würden sie ein bisschen finanzielle Unterstützung vom Staat bekommen. Und da fängt zum Beispiel unser Partner an und sagt, okay, wir schauen mal, dass jede Familie hier irgendwie registriert ist, dass zumindest jeder Mensch auf dem Papier mal existiert. Die schauen, gibt's eine Geburtsurkunde? Da beginnt die Arbeit unseres Partners zu sagen, okay, um diesen Menschen zu ihren Rechten zu verhelfen, müssen die erstmal irgendwie für den Staat überhaupt existieren, damit klar wird, es ist ein Problem. Das heißt, die beginnen wirklich ganz einfach, wer hat eine Geburtsurkunde oder wie können wir alternativ den Menschen eine Geburtsurkunde organisieren? Das ist ja sozusagen der erste Schritt, um klarzumachen, der Mensch existiert. Also so auf diesem ganz grundlegenden Niveau beginnen unsere Partner dort zu arbeiten und das hat mich sehr gefreut und sehr begeistert. Ihr Ziel ist nicht, die Menschen in eine Abhängigkeit zu sich zu führen, sondern sie sagen, sie erklären das jemandem aus der lokalen Community in dem Slum, aber sie möchten den ausbilden, damit er das anderen erzählt, damit es ein Automatismus wird, wenn jemand Neues dort ist oder jemand geboren wird, dass jemand aus der lokalen Community im Slum hingeht und sagt, komm, und jetzt schauen wir, dass es für dein Kind eine Geburtsurkunde gibt. Oder du bist jetzt alt, du kannst nicht mehr. Wir schauen, dass wir für dich einen Behindertenausweis beantragen, damit du ein Recht auf staatliche Leistungen bekommst. Also so ganz grundlegend beginnt unser Partner dort mit der Arbeit.
Sehr, sehr wichtige Arbeit. Wir haben jetzt gerade von großen Überraschungen, von großen Unterschieden gesprochen. Eigentlich mit einem negativen Blick. Gab es aber auch Momente, wo ihr positiv überrascht wart von dem Land oder auch von eurem Projektpartner?
Also positiv überrascht hat mich eben total, dass die Projektpartner in den Slums so angesehen sind und auch so willkommen. Denn eine Sache, die sie machen, ist auch Woman Empowerment, also dass sie Frauen ermutigen auch und bestärken. Und das kommt natürlich bei den Männern nicht unbedingt gut an, aber dadurch, dass sie so großartige Arbeit leisten, wie der Matthias gerade auch erzählt hat, und ganz grundlegende Hilfen auch leisten, sind die Männer total begeistert auch von der Arbeit eben unserer Projektpartner. Und es ist schön zu sehen, dass sie in die Slums kommen und die Eltern kommen ihnen schon entgegen und drücken das Baby denen in die Hand, dass sie es auf den Arm nehmen und stellen irgendwelche Fragen und haben eine Frage zum Milchpulver oder so, das die Partner vorbeigebracht haben. Also man merkt, die gehören wirklich dazu. Und das hat mich eben sehr berührt. Und auch, obwohl die Partner ja natürlich auch jetzt aus einer anderen Gesellschaftsschicht kommen. Also sie sind natürlich ja nicht auch in einem Slum aufgewachsen. Also zumindest die wir jetzt kennengelernt haben. Und da merkt man aber trotzdem, da gibt es irgendwie eine ganz enge Verbindung zwischen denen. Und das ist schön, weil es ist nicht so ein von oben herab, sondern man merkt, dass die Partner da ganz eine Beziehung auch haben zu den Leuten im Slum und da auch dazugehören.
Und Matthias, was ist für dich so ein positiver Moment gewesen, wo es dir eigentlich was ganz anderes vorgestellt hättest?
Vielleicht zwei Dinge. Zum einen ist es wirklich diese Verbundenheit. Die geht auch so weit, die staatlichen Schulen haben aufgrund der Hitzewelle, die momentan in Kalkutta ist, also kurz die Woche, bevor wir da waren, hat es bis zu 45 Grad gehabt. Wir hatten Glück und es war irgendwie, ich glaube, das höchste 42 oder so. Also Glück da bitte in Anführungszeichen. Die staatlichen Schulen haben alle schon den Betrieb eingestellt und wir haben gemerkt, unsere Partner machen natürlich weiter, weil denen geht es um die Menschen und es ist einfach unglaublich wichtig, da jetzt diese letzten Wochen noch mitzunehmen und die Familien zu unterstützen etc. Und das Zweite, was mir positiv aufgefallen ist, ist auch das ökologische Thema, das bei unserem Partner sehr groß geschrieben wurde. Sie haben nicht nur bei den zahlreichen Empowerment-Programmen viele, viele Ausbildungen, die sie den Menschen ermöglichen. Eine darunter ist zum Beispiel das Installieren und Aufbauen von Photovoltaikanlagen. Und laut eigener Auskunft hat unser Partner auch die größte privat gebaute Photovoltaikanlage in Indien bei sich auf dem Dach und bestreitet sozusagen einen Großteil seiner Energiekosten dadurch selber. Er bereitet das gesamte Regenwasser auf und verwendet das für die Duschen und für alle Waschbecken und so weiter. Die bauen ihr eigenes Gemüse an, also es ist da sehr auch ein nachhaltiger Aspekt, natürlich um finanziell unabhängig zu sein, aber auch einfach mit Blick auf die Welt und auf die ökologische Situation.
Also auch wirklich, so wie wir es im heutigen Titel haben, ein aufstrebendes Land. Schön, dass du da den Aspekt auch noch eingebracht hast.
The God of the impossible.
traditionell, vielfältig und aufstrebend. Drei Worte, die Indien beschreiben. Vergangene Woche haben Tabea und Matthias von Young Missio dieses Land, genauer gesagt Kalkutta, besucht. Mit ihnen bin ich heute im Gespräch darüber, was sie erlebt haben, was sie besonders geprägt hat. Wenn wir schon bei Kalkutta sind, liebe Tabea, lieber Matthias, konntet ihr denn euch auf die Spuren von der Mutter Therese begeben, lieber Matthias?
Ja, wir haben uns natürlich auf die Spuren der heiligen Mutter Therese begeben. Es ist ja eine relativ moderne Heilige. Ich weiß gar nicht, ob die generell so bekannt ist, wie sie vielleicht mir bekannt ist, weil meine Oma war ein großer Fan Mutter Therese. Eine gebürtige Albanerin ist dann als Loretto-Schwester nach Kalkutta gekommen, war dort in der Schule tätig und hat dann aber irgendwann auf einer Zugfahrt nach Exerzitien den Ruf gehört, etwas Eigenes zu machen und sich um die Ärmsten der Armen zu kümmern. Sie hatte so das Gefühl, Jesus ruft sie mit den Worten, mich dürstet. Das sind ja die Worte am Kreuz. Und genau, sie hat dann nach einiger Zeit ihren eigenen Orden gegründet, die Missionarinnen der Nächstenliebe. Und die haben erstmal in Kalkutta angefangen, ganz einfach. Einfach ist eigentlich übertrieben. Mutter Therese hat angefangen, dass sie sterbende Menschen auf der Straße aufgesammelt hat, also die irgendwo am Straßenrand lagen und dort gestorben sind, und hat die mitgenommen und hat sie gepflegt. Entweder halt sind die gesund geworden oder sie sind dann einfach gestorben, aber halt umsorgt und umpflegt. Und für uns war es eine ganz große Freude, uns auf den Weg zu machen, denn Mutter Therese ist nach ihrem Tod in dem Mutterhaus, also in dem Hauptquartier ihres Ordens, unten begraben worden. Es ist eine Kapelle eingerichtet worden und wir durften uns sozusagen als Pilgerfahrt auf den Weg zur Mutter Therese machen. Ja, vielleicht, man kann sich das schwer vorstellen. Ja? Das Mutterhaus ist so ein ganz normales Gebäude. Das haben die Schwestern dann zu Zeiten von Mutter Therese übernommen und sie, ja, bis heute. Das liegt an einer vielbefahrenen Straße. Wenn es jetzt so heiß ist, sind die Fenster zur Kapelle offen. Das heißt, man hört richtig den Straßenlärm, wenn man dort am Grab steht. Und was für Tabea und mich besonders bewegend war, das war, wir haben vorher über Missio-Kanäle ausgestreut, wer möchte, der darf uns gerne ein Gebetsanliegen schicken. Denn Mutter Therese ist natürlich irgendwie der Engel der Armen, aber auch vor allen Dingen der Engel der Kranken. Engel der Armen hat man immer über sie gesagt. Und wir haben gesagt, ja, wer ein Gebetsanliegen hat, schickt uns das und wir nehmen das mit zum Grab der heiligen Mutter Therese und wir werden dort für dieses Anliegen beten. Und das haben wir auch gemacht und es ist eine unglaubliche Anzahl an Gebetsanliegen gekommen, so dass wir im Endeffekt nach der Morgenmesse, die wir dort am Grab feiern durften, haben wir gedacht, wir lesen diese Bitten vor. Und ich glaube, wir waren 40 Minuten an ihrem Grab und haben nur abwechselnd die Bitten vorgelesen. Und das hat uns wirklich sehr, sehr, sehr bewegt. Und ja, es war ein ganz außergewöhnlicher Moment, wirklich diese ganzen Bitten mitzunehmen und sie Gott hinzuhalten und Mutter Therese um ihre Fürsprache zu bitten. Es war sozusagen der erste Teil unserer Pilgerreise auf den Spuren von Mutter Therese dort an ihrem Grab.
Lieber Tabea, was beeindruckt dich an Mutter Therese ganz besonders?
An der Mutter Therese beeindruckt mich, dass sie wirklich eine taffe Frau war anscheinend. Also irgendwie war mir das nie so klar und im Vorfeld auf die Reise nach Indien habe ich eben das Buch über Mutter Therese von Pater Leo Marsburg gelesen. Er ist der Vorgänger von Pater Karl, war vorher Mission Nationaldirektor und er hatte die große Ehre und durfte viel Zeit mit Mutter Therese verbringen. Und in dem Buch habe ich dann erfahren, dass sie wirklich also sehr resolut war, auch Papst Johannes Paul II. Gegenüber. Und das hat mich dann doch beeindruckt. Und ich habe dann auch gemerkt, dass die Mutter-Theresa-Schwestern ja wirklich einen krassen Gehorsam auch haben. Und den Eindruck hatte ich eben dann auch in Indien, dass das wirklich sehr, sehr taffe Frauen sind, die sich wirklich ganz hingebungsvoll auch hingeben für die Armen und die da einfach ganz klar auch ihre Mission vor Augen haben und da auch keine unnötige Zeit mit anderen Dingen verplempern. Und das beeindruckt mich schon sehr. Und gerade auch bei Mutter Teresa, dass sie alles, was sie getan hat, genutzt hat fürs Reich Gottes. Also weiß nicht, ob der Matthias schon erzählt hat, weil meine Verbindung war gerade etwas schlecht, aber die Mutter Teresa wurde ja nicht gerne fotografiert. Und von ihr gibt es ja wahnsinnig viele Fotografien. Und sie hat das eben fürs Reich Gottes gemacht. Also hat dann gesagt, okay, sie persönlich hat jetzt keine Freude daran, fotografiert zu werden, aber fürs Reich Gottes macht sie es eben. Und das beeindruckt mich eben, dieser unermüdliche Eifer für die Armen, aber auch fürs Reich Gottes, den sie da gegeben hat irgendwie.
Das, ja, kann ich gut nachvollziehen. Diese ja, selbstlose Art und eben, wie du sagst, ganz mit dem Blick auf, ja, auf Gott, auf die Liebe, auf die Nächstenliebe. Wie ging denn eure Reise weiter? Wir haben jetzt gerade schon zuerst über die Slums gesprochen, dann das Gebet am Grab.
Ja, und der nächste Schritt war, ich habe ja gerade schon erzählt von diesem Haus, zu dem Mutter Teresa die Sterbenden mitgenommen hat und wir durften das besuchen. Mutter Teresa hat mal erzählt, das war das Haus mit den Sterbenden und die Menschen, um die sie sich dort gekümmert hat, das war ihre erste Liebe. Und es ist wirklich einfach zwei Riesensäle sozusagen. In dem einen liegen ein bisschen über 50 Frauen, in dem anderen ein bisschen über 50 Männer. Und wir waren dort und wir haben gesehen, mit wie viel Liebe die umsorgt werden und wie versucht wird, denen Würde wiederzugeben. Und ja, die Schwestern kümmern sich wirklich zusammen mit Mitarbeitern sehr rührend um die Menschen. Und ja, es war einfach sehr beeindruckend, das zu sehen und das auch zu hören, wie die Schwestern uns erzählt haben, ja, teilweise werden ihnen Sterbende hergebracht. Teilweise sind sie wirklich auch auf der Straße unterwegs und sammeln die Menschen, die dort irgendwo liegen, ein und nehmen sie mit. Und die Schwester, wir haben sie gefragt, wie lange sind denn die Leute da? Und sie hat gesagt, ja, eine Frau, die ist jetzt schon seit über 2 Jahren da, das kommt auch vor. Teilweise können sie die Menschen aufpäppeln und die können nach kurzer Zeit wieder die Pflege der Missionarin der Nächstenliebe verlassen. Aber sie hat auch gesagt, teilweise sterben die Menschen innerhalb von einer Stunde oder innerhalb von einem Tag. Also, und sie kümmern sich um jeden mit unglaublicher Liebe. Und es ist, glaube ich, auch der Ort in Indien, wo ich sagen würde, der war am allersaubersten. Also es war alles immer blitzblank sauber. Es war hygienisch sauber dort. Es ist natürlich nicht mit einem österreichischen Krankenhaus vergleichbar, in keiner Form. Aber es war wirklich für indische Verhältnisse unglaublich professionell und unglaublich liebevoll. Auch so, sie haben die Menschen dann aus den Betten geholt. Die kriegen 5-mal am Tag eine Kleinigkeit zu essen. Also kleine Portionen, nicht so große. Und alle, die können, die werden natürlich rausgeholt. Die werden zusammen an einen Tisch gesetzt, damit die auch noch so ein bisschen Gemeinschaft erleben und nicht irgendwie das Gefühl haben, sie werden da jetzt einfach nur noch ein bisschen gepflegt, sondern man möchte denen noch einfach Lebensqualität geben. Und ich habe das sehr, sehr beeindruckend gefunden, wie die Schwestern sich um diese Menschen gekümmert haben.
Tabea, du hattest auch ein ganz besonderes Erlebnis mit den Missionarinnen der Nächstenliebe.
Ja, mich hat zum Sterbehaus, um da noch was zu ergänzen, hat mich sehr berührt, dass die Menschen, die dorthin gekommen sind, dass die alle zusammen in großen Sälen gelegen haben. Und erstmal würde man jetzt meinen, aus unserer österreichischen Sicht, dass es sehr schöner wäre, wenn jeder sein eigenes Zimmer hätte, weil wir das auch so gewohnt sind. Und tatsächlich weiß ich aus meinem Studium, dass im Mittelalter Hospize auch so gemacht waren, dass alle Menschen zusammen in einem Saal waren und der Saal war mit Samt ausgeschmückt. Und es gab die Säle waren immer rechts und links der Kapelle, damit die Leute, die im Sterben lagen oder die Kranken, dass sie im Bett die Messe mitfeiern konnten und einfach das mitbekommen haben. Und das war bewusst in großen Sälen, damit sie nicht so einsam sind. Und daran musste ich ganz stark denken bei den Mutter-Teresa-Schwestern, dass in Österreich und Deutschland ja ein großes Problem ist, die Einsamkeit im Alter und die Vereinsamung auch generell der Menschen. Und das hat mich wahnsinnig berührt, dass sie in diesen großen Sälen zusammenlagen und gleichzeitig aber schon jeder auch sein eigenes Bett hatte und auch die dort sehr, ja, wie der Matthias schon gesagt hat, sehr hygienisch und sehr gemütlich das hatten und aber halt nicht einsam. Genau, das hat mich dort also wahnsinnig berührt bei in dem Sterbehaus der Mutter-Teresa-Schwestern. Und ein weiteres schönes Erlebnis, was wir hatten, war, dass unsere Partner, die betreiben unter anderem eine Bäckereischule. Und in dieser Bäckerei werden jeden Abend ganz viele Brote gebacken. Und am Morgen in der Früh werden sie abgeholt von den Mutter-Teresa-Schwestern und an die Armen verteilt. Und es war für uns ganz schön zu sehen, dass unsere Projektpartner auch mit den Mutter-Teresa-Schwestern zusammenarbeiten. Und an einem Morgen, da hatten wir eben erst ab 9 Uhr Programm. Und da haben wir dann gefragt, ob wir vorher die Mutter-Teresa-Schwestern ganz spontan begleiten dürften beim Brotverteilen. Und da hatten wir eben die große Ehre, dass wir mit den Mutter-Teresa-Schwestern an den Bahnhof fahren durften, um dort Brot an die Armen zu verteilen. Und das besonderste Erlebnis für uns, und ich glaube, da spreche ich auch für den Matthias, das darfst du dann gerne ergänzen, war zu sehen, wie nachdem das Brot verteilt wurde, gab es eben eine Art Krankenstation und die Schwestern haben sich dann ganz hingebungsvoll um die Armen gekümmert und deren Wunden versorgt. Und zu sehen, mit welcher Hingabe die Schwestern stundenlang eitrige Wunden an den Beinen irgendwie desinfiziert haben und mit dem Bewusstsein, dass die Obdachlosen sich nicht um diese Wunden kümmern werden. Also es hat die Schwester dann eben auch gesagt, dass zum Beispiel diese riesengroße Eiterwunde, die auch nekrotisch war, also auch eben Gewebe schon abgestorben war, war anscheinend nur eine ganz kleine Schürfwunde. Und weil das aber Obdachlose sind, die drogenabhängig sind und weil die sich nicht um diese Wunden kümmern, werden die Wunden dann immer größer, sodass am Ende das ganze Bein eitert. Und die Schwestern wissen das, dass die Obdachlosen sich voraussichtlich nicht um die Wunden kümmern werden. Und trotzdem sitzt sie eben dort mit einer Hingabe und mit einer Liebe und mit einer Leidenschaft und desinfiziert die Wunden und ist ganz charmant und umsorgt eben die Obdachlosen, obwohl sie weiß, dass sehr wahrscheinlich ihre Arbeit nicht für eine Besserung der Wunde irgendwie sein wird, sondern dass die Wunde beim nächsten Mal wahrscheinlich sogar noch schlimmer aussieht. Und sie hat trotzdem sich hingesetzt und das umsorgt und es war eben wahnsinnig berührend für uns. Und auch Matthias, du hast auch gesagt, dass du irgendwie was ganz Grundlegendes am Christsein irgendwie da auch erfahren hast. Vielleicht hast du Lust, das zu erzählen auch.
Ja, ich glaube, es war nahezu, wie kann man das Christsein besser zusammenfassen, als wenn man sieht, dass jemand mit ganz viel Liebe erst Brot verteilt und sich dann um Wunden kümmert. Also hungrige Speisen und Wunden versorgen, das war für mich irgendwie, es war an unserem letzten vollen Tag dort. Und es war für mich nochmal wirklich die Zusammenfassung von allem, was wir dort erlebt haben. Es war ganz, ganz beeindruckend, wirklich das zu sehen. Und ja, einfach diese Liebe, mit der man dort allen Menschen begegnet. Ja, es ist jetzt, das muss man vielleicht nochmal ganz klar sagen, es geht nicht nur darum, Christen helfen Christen, sondern Christen helfen einfach ihren Mitmenschen. Und das war toll zu sehen. Es war wirklich bewegend und ein ganz toller Abschluss sozusagen, obwohl natürlich das Level an Armut und Elend, was wir dort gesehen haben, wahrscheinlich den Höhepunkt erreicht hatte, war es, glaube ich, trotzdem der Moment, der den positivsten Eindruck auf mich hinterlassen hat.
Also könnte man abschließend sagen, dass es durch und durch die christliche Identität ist, sich für die Weltkirche und auch für die Armen einzusetzen.
Besser kann man es, glaube ich, nicht zusammenfassen.
Dann danke ich euch sehr, sehr herzlich, dass ihr euch Zeit genommen habt nach so einer intensiven letzten Woche und ihr seid jetzt am Wochenende erst zurückgekommen, dass es möglich war, dass wir hier Einblicke über ein für mich zumindest sehr fernes Land bekommen. Danke für eure Zeit.
Vielen Dank für die Einladung. Es war eine große Freude für uns.